Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt Sie Antje Allroggen. Guten Tag. Berlins Kultursenator Klaus Lederer hat gerade mehr Kulanz gefordert von seinen Behörden. Er will dadurch wieder mehr Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel ermöglichen. Anders Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der kritisierte heute geplante Großveranstaltungen aufs Schärfste. Von solchen Events gehe eine katastrophale Signalwirkung im Kampf gegen Corona aus, sagte er. Die Corona-Handhabe zerreißt Befürworter und Gegner gerade in zwei Lager. Ein ziemlicher Spagat also, dieser Kampf gegen Corona. Wir berichten heute von einer kulturellen Kleinveranstaltung. In Potsdam durfte das dortige Literaturfestival locker bestuhlt stattfinden. Und schauen in das polnische Bialystok. In der Stadt soll ein neues polnisches jüdisches Museum entstehen. Und gegen Ende unserer Sendung geht es dann noch einmal um einen konkreteren Spagat. In unserer Reihe Endlich mal erklärt widmen wir uns der Frage, warum Israelis eigentlich so tanzbegeistert sind. Zunächst geht es hier aber noch einmal um die Frage, was aus der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und deren Sammlungen und Museen nun werden soll. Der Wissenschaftsrat, der war in einem Gutachten zu dem Ergebnis gekommen, dass die Stiftung mit ihren Häusern einem umfangreichen Reformprozess unterzogen werden muss und hatte von vielen Hierarchiestufen gesprochen. Vor einigen Tagen hatten die Museumsdirektoren auf diese Kritik öffentlich reagiert. Wir haben darüber berichtet und mehr Eigenverantwortung und Handlungsfähigkeit gefordert. Heute nun tagte der Kulturausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zum Thema. Claudia von Laak hat für uns die Sitzung verfolgt. Wie steht denn Berlins Kultursenator Klaus Lederer zu den Vorschlägen des Wissenschaftsrats, was die Zukunft der SPK anbetrifft? Hat er sich dazu geäußert?
Er hat sich geäußert, aber er hat sich nicht richtig festgelegt. Also er meinte, die Analyse des Wissenschaftsrates, die sei richtig. Aber ob eben aus diesem unbeweglichen Tanker vier kleinere, wendigere Boote werden sollten, das müsse eben offen diskutiert werden. Und da müsse man sich ganz, ganz, ganz viel Zeit dazu nehmen. Alle Beteiligten sollten sich diese Zeit nehmen. Die Vorschläge müssten genau überprüft werden und man brauche weitere Analysen. Lederer hat sich aber auf jeden Fall auf die Seite der Museumsdirektoren gestellt. Sie sprachen gerade selber davon. Die hatten sich ja letzte Woche zu Wort gemeldet. Also man brauche eben jetzt keine Steuerungsgruppe, die über die Köpfe der Museumsdirektoren hinweg berate und entscheide. Also Berlins Kultursenator Klaus Lederer von der Linken sagte, keine Umstrukturierung ohne die Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist ihm ganz wichtig.
Die Debatte jetzt, die jetzt im Kulturausschuss war, die war ja auf Antrag der AfD in den Kulturausschuss eingebracht worden. Welche Position vertritt die in der Frage, wie es mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz weitergeht?
Ja, die AfD, die macht sich Sorgen um Preußen, um das mal so zu formulieren. In ihrem Antrag heißt es, ich zitiere mal, gänzlich abzulehnen ist die Eliminierung des Namens Preußens. Dies sei ein unheilvoller Prozess, der auf die Zerstörung von Tradition, historischer Kontinuität und kulturellem Erbe hinziele. Also auf keinen Fall eine Zerschlagung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Da dürfe man nicht die Axt anlegen, sondern maximal eine Baumschere, um die alten Triebe abzuschneiden, so sagt es die AfD. Und die Grünen haben sich natürlich auch zu Wort gemeldet. Der grüne Kulturpolitiker Daniel Wesener, er warnte davor, der Stiftung jetzt eine Käseglocke überzustülpen und 5 Jahre gar nichts zu machen und die Stiftung in einer Art Schockstarre zu belassen. Und insgesamt müsse die Debatte kulturpolitisch geführt werden. Und man dürfe sich eben nicht beschränken auf Strukturfragen oder Geldfragen oder Machtfragen. Und Daniel Wesener sagte dann noch, wenn es ums Geld geht, dann wird es schnell hässlich.
Gut, wo wir jetzt bei der Kulturpolitik gelandet sind, einige befürchten ja auch schon, dass jetzt der Bund sozusagen komplett übernehmen könnte. Dabei sei ja die Kulturstiftung ein Kind des Föderalismus, wurde auch schon gesagt. Besteht die Gefahr einer Übernahme durch den Bund? Wurde dazu im Kulturausschuss etwas gesagt?
Ja, das wurde natürlich debattiert. Tatsache ist ja, dass der Finanzierungsanteil des Bundes in den letzten Jahren immer stärker gewachsen ist und der Anteil der Länder ist immer weiter geschrumpft. Im letzten Jahr 86% der Bund und der Rest haben die Länder gezahlt. Und da sagte die oppositionelle CDU heute, wenn Berlin da mehr wolle, das Land Berlin auch mitbestimmen wolle, dann müsse man auch die Schatulle aufmachen und die Stiftung stärker unterstützen. Bayern hat sich da ja auch schon zu Wort gemeldet. Die haben sich lange Jahre nicht für dieses preußische Erbe interessiert, haben aber jetzt angekündigt, sie wollen ihren Einfluss auf die Stiftung auf keinen Fall aufgeben. Und die Bayern sagten, die Stiftung dürfe nicht dem Bund überlassen werden.
In Berlin diskutierte der Kulturausschuss über die Zukunft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und darüber sprach ich mit Claudia van Laak. Vielen Dank. Der Ausschuss diskutierte heute übrigens auch über mittel- und langfristige Perspektiven zur Ermöglichung, schönes Wort, von Kulturveranstaltungen in Zeiten der Corona-Krise. Stattfinden oder nicht stattfinden, das bleibt in diesem Sommer eine schwierige Frage. Eine der ganz wenigen kulturellen Publikumsveranstaltungen ist neben den Salzburger Festspielen das Literaturfestival Potsdam. In diesem Jahr fanden die Lesungen spärlich bestuhlt unter freiem Himmel statt, dafür aber wie gewohnt prominent besetzt. Etwa mit Peter Sloterdijk, der türkischen Publizistin Kübşah Gümüşay, Ingo Schulze oder Anke Stelling, Cornelius Wöhlenkemper mit einem Resümee der 8. Potsdam.
Bei der Auftaktveranstaltung über Gentrifizierung und Wohnungsknappheit erzählte Jan Brandt von seiner Wut und Depression während der Kontaktbeschränkungen und vom Trubel auf der Straße, den er brauche, um drinnen in Ruhe zu schreiben. Anke Stelling beklagte die Kränkung, die die Pandemie unserer Gesundheit und unserem Freiheitsdrang zugefügt habe. Die Lyrikerin und Übersetzerin Monika Rink wiederum trug ihr jüngstes Gedicht vor. Der Titel: Alles mit den Händen.
Ich habe viele Hände, fasse alles an. Auch überreiche ich mich der Hand, die mich gerne nimmt. Ich drücke diesen Knopf mit vielen feuchten Händen. Das Ding schlüpft in sich zurück. Jeder Weltkontakt ein Missgeschick, nicht ins Gesicht.
Rink sollte ursprünglich mit der Autorin Svenja Leiber und dem syrisch-palästinensischen Lyriker und Journalisten Rami Al-Alshek über die Flüchtlingsinitiative Weiterschreiben sprechen. Al-Alshek sagte seinen Auftritt aber in letzter Minute ab, offenbar aufgrund handfester Differenzen über politische Ansichten und deren öffentliche Äußerung. Die Chance zu einer Debatte vertat das Festival ein weiteres Mal, als der Philosoph Peter Sloterdijk gemeinsam mit der türkischstämmigen Publizistin Kübşah Gümüşay über Wahrheit sprechen sollte. Während Gümüşay aus ihrem Buch über Gender, Kolonialismus und die Deutungshoheit alter weißer Männer las, ließ Sloterdijk sich auf keinerlei Debatte ein. Hatte er nicht einst vor der Europäisierung des Islam gewarnt? Das wäre zumindest ein Aufhänger gewesen für einen erfrischenden Schlagabtausch. Sloterdijk beschränkte sich dann aber darauf, seine neue Theorie über den monitoralen Raum zu erklären.
Wir erleben einen Umschwung von der Sprachwelt in eine Bildwelt. Das ist ein Bildraum, der nicht von uns gefüllt wird, sondern in den wir Bilder zufließen lassen. Es sind relativ wenige Leute, die Bilder selber machen können. Die meisten konsumieren die Bilder und lesen in diesen Bildern wie wir früher in den Büchern. Was das aus uns machen wird, das wissen wir noch gar nicht. Ja. Also wahrscheinlich entstehen da auch 1003 neue verrückte Religionen.
Eine inhaltlich-thematische Auseinandersetzung war nur am Ende der Lit Potsdam zu erleben. Die beiden Dresdner Ingo Schulze und Durst Grünbein diskutierten über die Bedeutung der DDR-Vergangenheit für die Gegenwart. Grünbein rekurrierte auf eine soziologische These, laut der die Menschen im Postsozialismus den westlichen Lebensstil nachzuahmen versucht hätten.
Und was wir jetzt wahrscheinlich erleben in einigen osteuropäischen Ländern ist, dass diese Nachahmungsphase zu Ende ist. Das wird jetzt aufgekündigt. Und das ist meines Erachtens auch das, was gewisse Kreise da bei Pegida und anderen treibt, die praktisch auf eine absurde Weise jetzt erstmal ihr Selbstbewusstsein zurückerobern wollen. Sie sind ja eingeklemmt, sie jammern zum Teil, klagen diesen Staat an, der quasi sie verraten hat, das System und so weiter. Auf der anderen Seite geht es ihnen um ein neues Selbstbewusstsein. Es ist nicht so ganz klar, wohin die Reise geht, denn selbstbewusste Menschen verhalten sich dann doch nicht so.
Anders als Durst Grünbein, der eine große Distanz zum Erbe des Sozialismus formulierte, wandte sich Ingo Schulze außergewöhnlich deutlich gegen jede Form der Bilderstürmerei.
Es geht ja darum, wie wir als Zivilisation überleben. Und natürlich müssen wir da ganz grundsätzlich etwas an dem westlichen Way of Life ändern. Und da, finde ich, sind natürlich Alternativen, die es gab, beziehungsweise die man finden muss, interessant. Und insofern interessiert mich schon auch das, was in der DDR erprobt worden ist. Wir müssen jetzt nicht drüber sprechen, über Staatssicherheit, über Mauer, über Ideologie. Das ist ja irgendwie klar. Aber dass es da natürlich auch etwas gibt, was man, glaube ich, wo man heute nicht einfach nur einen Deckel drauf machen sollte, sondern guckt, was können wir davon brauchen.
Das Gespräch zwischen Grünbein und Schulze war der finale Höhepunkt eines ansonsten eher kursorisch dahinplätschernden Festivals. Die berechtigte Freude über eine öffentliche Veranstaltung in diesem Corona-bedingt eher dürren Kultursommer wollte man sich wohl nicht durch inhaltliche Auseinandersetzungen verderben.
Cornelius Wühlenkemper über das in diesem Jahr wenig streitlustige Literaturfestival in Potsdam. Deutlich politisch aufgeladener geht es in Polen zu, wenn es um die Aufarbeitung der jüdischen Geschichte geht. Das Museum der Geschichte der polnischen Juden in Warschau ist eines der meistbesuchten Museen Polens. Doch erst vor einigen Monaten stand das Haus unter starkem politischem Druck. Die rechtskonservative Regierung verhinderte damals eine erneute Berufung des Direktors. Er hatte sich über eine Ausstellung über Antisemitismus unbeliebt gemacht. Nur ein Beispiel dafür, wie sehr die Erinnerung an die polnische Geschichte das Land bis heute polarisiert. Nun soll es in Białystok im Osten Polens ein weiteres jüdisches Museum geben. Entstanden allerdings durch eine private Initiative, die großen Wert darauf legt, politisch unabhängig zu bleiben. Florian Kellermann berichtet.
Im Zentrum von Białystok gibt es einen großen Park. Viele wissen nicht, welche Geschichte mit diesem Ort verbunden ist. Andrzej Rusewicz schon. Hier lag der sogenannte Rabbinerfriedhof, weil hier vor allem Rabbiner beerdigt waren. Er ist Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Friedhof stark zerstört. Die Deutschen haben viele Grabsteine zum Bauen verwendet. Nach dem Krieg haben das auch die Polen getan. Dann haben die Machthaber beschlossen, das alles mit Erde zu bedecken und einen Park daraus zu machen. Die Geschichte von Białystok reicht bis tief ins 17. Jahrhundert zurück. Einst war jeder zweite Białystoker jüdischer Herkunft. Andrzej Rusewicz gehört zu einer Gruppe von Bürgern, die der Stadt ihr Gedächtnis zurückgeben wollen. Ein Museum soll entstehen, oder vielmehr ein lebendiger Ort der Erinnerung. Immer wieder kommen Menschen aus den USA, aus Australien, aus Israel hierher, deren Vorfahren von hier stammen. Am anderen Ende der Welt gibt es Menschen, die sich nach dieser Stadt sehnen. Andrzej Rusewicz hat lange in den USA gelebt. Erst dort hat er erfahren, dass seine Heimatstadt Białystok früher ein wichtiges jüdisches Zentrum war. In der Schule hat er darüber nichts erfahren, obwohl der berühmteste Sohn der Stadt Jude war. Ludwig Samenhof, der Erfinder der Kunstsprache Esperanto. Katarzyna Stop-Rutkowska, Soziologin an der Universität Białystok. Wir sind eine Stadt ohne Gedächtnis. Das ändert sich, aber nur langsam. Die meisten Einwohner kamen in eine größtenteils zerstörte Stadt und bauten sie wieder auf. Sie haben Bildung erlangt und ihre Identität auf das gegründet, was es im Hier und Jetzt gab. Das Vergangene, das Jüdische, kannten sie einfach nicht. Andrzej Rusewicz ist zu dem Gebäude spaziert, wo das Museum seinen Platz finden soll. Eine ehemalige Gewerbeschule. Der zweigeschossige Klinkerbau stammt vom Beginn des 20. Jahrhunderts, wo einst vor allem junge Juden lernten. Das Gebäude steht seit Jahren leer. Es wird Millionen Euro kosten, es instand zu setzen. Aber der Verein, der das Museum gründen will, ist zuversichtlich. Geschäftsleute aus der Stadt haben sich bereit erklärt zu helfen. Das Museum wolle möglichst ohne öffentliche Mittel auskommen. Ich habe Angst vor Politikern, die sich in so ein Projekt einmischen könnten. Ich will nicht, dass jemand Geld gibt und dann sagt, was wir hier tun können und was nicht. Im Moment sind polnisch-jüdische Themen ja eher Reizthemen. Und das Letzte, was wir wollen, ist es, unangenehme Dinge unter den Tisch zu kehren. Die gibt es. Ein Beispiel. 1906 kam es zu einem Pogrom in der Stadt, dem 82 Juden zum Opfer fielen. Nach Ansicht von Historikern wurde es vom zaristischen Russland provoziert, zu dem Ostpolen damals gehörte. Dennoch verweist das Pogrom auf ethnische Konflikte. Das Museum in Białystok solle einen Beitrag leisten, Vorurteile abzubauen, sagt Andrzej Rusewicz. Uns kommt es sehr darauf an, Kontakte zwischen Menschen herzustellen. Ich möchte Schulen hier helfen, Verbindungen zu jüdischen Schulen in Israel oder in anderen Ländern zu knüpfen. So ein Austausch würde den kulturellen Horizont der jungen Menschen enorm erweitern. Aber auch ohne Museum ist der Białystoker Verein schon aktiv. Die Mitglieder kümmern sich um jüdische Friedhöfe in der Region und organisieren Gedenkveranstaltungen. So am nächsten Wochenende zum 77. Jahrestag des Aufstands im Białystoker Ghetto, das von den deutschen Besatzern eingerichtet worden war.
Florian Kellermann über ein neues jüdisches Museum für Białystok. Und vom jüdischen Leben in Polen geht es jetzt nach Israel. Seit dem vergangenen Mai hat das Land endlich wieder eine Regierung mit parlamentarischer Mehrheit. Nach 3 Neuwahlen innerhalb nur eines Jahres. Unter den politisch wackeligen Bedingungen leidet natürlich auch die Kultur im Land. Obwohl es dabei immerhin einen Lichtblick gibt. Denn Kulturveranstaltungen sind ab morgen unter strengen Auflagen wieder erlaubt. Zumindest wenn es sich um Events unter freiem Himmel handelt. Aber es bleibt wohl dabei, Kultur scheint in Israel immer dann gefährdet, wenn die Kunst der Politik zu nahe kommt. Und ob das beim Tanz der Fall ist, das besprechen wir jetzt.
Endlich mal erklärt.
Tanz ist in Israel eine eigene Marke. Wir in Kultur heute etwa berichten regelmäßig über die Israeli Dance Exposure, eine Tanzplattform, die immer im Dezember in Tel Aviv stattfindet. Es gibt international bedeutende Ensembles und Kompanien und auch namhafte Einzelkünstlerinnen und Künstler. Elisabeth Nehring, klären Sie uns auf. Warum wird in Israel so viel getanzt? Hat das einen konkreten Grund?
Es gibt ganz verschiedene Gründe. Eine davon ist natürlich die Förderung des Tanzes, die ja trotz aller Bedenken, die Sie jetzt schon genannt hatten, in der israelischen Kulturpolitik bisher doch sehr stark betrieben wurde. Aber in Israel wird ja auch nicht nur auf den Bühnen getanzt, und daran kann man es vielleicht auch nochmal festmachen. Der Tanz ist ja auch als Volkstanz dort sehr verbreitet. Es gibt riesige Volkstanzfestivals, wie zum Beispiel jeden Hochsommer in Haifa, wo Tausende zusammenkommen und eben die eigenen Volkstänze zelebrieren. Und als Hintergrund kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass in der gesellschaftlichen Entwicklung des jungen Staates Israel, 48 gegründet, immer das Verhältnis von Individuum und einem starken Kollektiv eine Rolle gespielt hat. Und da bietet sich natürlich der Volkstanz an als eine Praktik, die viele Einzelne gemeinsam tun und in der sie sich durch Bewegung gemeinsam verbinden. Das ist natürlich eine besondere Möglichkeit, die Menschen zusammenzubringen, rein physisch, ganz körperlich, als körperliche Ausdrucksform. Und in der Geschichte und bis heute hat der Tanz und insbesondere der Volkstanz als gemeinschaftsstiftendes Element eine große Bedeutung in Israel.
Ja, wenn Sie von Tanz als einem gemeinschaftsstiftenden Element sprechen, hat der Tanz in Israel also nicht nur einen ästhetischen, sondern tatsächlich auch einen politischen Anspruch?
Ja, wenn er das heute hat, wird es natürlich, vor allen Dingen, wenn es kritisch wird, auch ein bisschen problematisch aus Sicht der Regierung. Ist es aber grundsätzlich so, dass der Tanz als eine körperliche Kunstform von Beginn an ganz wichtig war für die junge Nation. Es gab zum Beispiel in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, also noch vor der Staatsgründung, schon nationale Tanzwettbewerbe. 1937 wurde der größte in Tel Aviv abgehalten. Da sollte der oder diejenige ausgezeichnet werden, dessen Tanz am überzeugendsten das neue Hebräertum verkörpert hat. Was ist denn das, der neue Hebräer? Das haben sich die Leute damals gefragt, und aus Sicht vieler war das ein starkes Individuum mit engen Verbindungen zum Kollektiv, ein muskulöses, kräftiges, sportliches Individuum. Das war so eine der gängigen Vorstellungen damals. Die neuen Hebräer, die sollten aber vieles gleichzeitig sein. Die sollten modern im Ausdruck sein, aber auch verbunden mit ihren Traditionen, zionistisch gebildet und zugleich voller Wissen um die biblische Vergangenheit des jüdischen Volkes. Und beim Tanzwettbewerb 37 wurde genau über diese Fragen verhandelt. Welcher Tanz, welches Körperbild kennzeichnet das neue Hebräertum? Und die Tanzkünstlerinnen, die ja oft aus Europa kamen, die haben sich genau mit diesen Fragen der neuen hebräischen Identität beschäftigt und wollten auch mit ihrer Kunst dem Ausdruck verleihen.
Und welche Antworten hatten Sie darauf? Wie sahen diese Tanzformen aus?
Ja, ganz unterschiedliche. Ja, das reichte eben von den sehr europäisch geprägten Ausdruckstänzerinnen, die mit ihren schönen, luftigen Bewegungen irgendwie aus Europa kamen, bis hin zu sehr erdverbundenen und eher tatsächlich so aus den Maghreb-Staaten mitgebrachten Tanztraditionen. Also das war ein bunter Reigen von verschiedenen nationalen Identitätsvorstellungen.
Man kann über den Tanz in Israel ja nicht sprechen, ohne die Bat Sheva Dance Company zu erwähnen. Das ist ja ein international erfolgreiches Ballett, das ja immer wieder für Provokationen sorgt. Was macht dieses Ensemble so bedeutend, Elisabeth Nehring?
Ja, 1964 wurde das von zwei sehr unterschiedlichen Frauen gegründet. Einmal der Baroness Bat Sheva de Rothschild, die eine große Kunstliebhaberin war, von Frankreich nach New York emigriert war und dort die expressionistische Tänzerin Martha Graham kennengelernt und lieben gelernt hatte. 1964 haben die beiden dann die Bat Sheva Dance Company gegründet und die wird seit 1990 vom Tänzer und Choreografen Ohad Naharin geleitet, der eben mit seiner ganz speziellen, hochvirtuosen Bewegungssprache sie wirklich weltberühmt gemacht hat. Die Körper der Tänzer haben eine große Erdverbundenheit, sind zugleich hyperbeweglich. Man sieht das amerikanische Erbe noch. Und was Bat Sheva jetzt sicherlich auch noch mal einmal mehr Popularität verliehen hat, ist der Siegeszug der Tanztechnik Gaga, die Ohad Naharin entwickelt hat und die inzwischen so in aller Welt unterrichtet wird und von jedem nach seinen eigenen Möglichkeiten auch getanzt werden kann. Und wenn man sich mal zum Beispiel anschaut, dass in den Gaga-Online-Klassen, die jetzt in der Corona-Zeit angeboten wurden, endlich aus Tel Aviv live gestreamt, manchmal bis zu 800 Leute teilnehmen, dann weiß man auch irgendwie, okay, jetzt gibt es vielleicht so interessante Gegenbewegungen. Erst kamen unterschiedliche Tanzeinflüsse nach Palästina, jetzt geht der Tanz aus Israel in Form von Gaga zurück in die Welt. Und man muss sicherlich noch anfügen, dass die Geschichte des Tanzes in Israel auch eine Geschichte der Emigration und auch des Überlebens ist, weil ja bereits eben schon in den 20er, 30er Jahren im damaligen Palästina Ausdruckstänzerinnen aus Deutschland und Österreich im staubigen Tel Aviv irgendwie Tanzstudios eröffnet hatten. Und es gibt auch noch eine andere bewegende Geschichte einer Holocaust-Überlebenden, die Gründerin ist der Kibbutz Dance Company. Also die Geschichte Israels, die Geschichte des Tanzes in Israel ist wirklich voll mit von verschiedenen Einflüssen, verschiedenen Traditionen und voll von verschiedenen sehr bewegenden Geschichten.
Das war ein Einblick da rein. Elisabeth Nehring erklärte uns, warum in Israel so viel und begeistert getanzt wird. Danke Ihnen dafür. Doris Schäfer-Noske hat jetzt die Kulturmeldung und darin geht es zunächst um den Wirbel um die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhardt.
Ja, erst dachte man also doch und jetzt heißt es also doch nicht. Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhardt wird nämlich nun endgültig nicht am Hamburger Lesefest Harbourfront teilnehmen. Erst hatte man sie eingeladen, dann ausgeladen und nun kam eine erneute Einladung der Veranstalter, der die Kabarettistin und ihr Verlag heute eine Absage erteilt haben. Nun sei es zu spät, so der Schollnei Verlag. Aufgabe eines Verlages sei auch, seine Autoren und Autorinnen zu schützen und das Hin und Her der vergangenen Wochen sei an der 27-Jährigen nicht spurlos vorübergegangen. Die Ausladung von Lisa Eckhardt war damit begründet worden, es habe Drohungen gegen die Veranstaltung von Seiten der autonomen Szene gegeben. Später hieß es, die Betreiber des für die Lesung vorgesehenen Veranstaltungsorts hätten Proteste der autonomen Szene befürchtet. Kritiker werfen der Kabarettistin Lisa Eckhardt nämlich vor, antisemitische und rassistische Klischees zu bedienen. Die Ausladung hatte viele empörte Reaktionen hervorgerufen, unter anderem von Seiten des PEN-Zentrums. Und der Schollnei Verlag hat derweil rechtliche Schritte gegen die hessische AfD eingeleitet. Die hatte nämlich ein Fotoporträt von Lisa Eckhardt auf Facebook für ein politisches Statement verwendet. Eckhardt und ihr Verlag wiesen darauf hin, die Ziele der AfD entschieden abzulehnen. Inzwischen ist bekannt, dass bei der Explosionskatastrophe in Beirut auch Museen und historisch bedeutsame Bauwerke zerstört worden sind. Zum Beispiel viele Bauten mit den dreibügigen Fenstern, wie sie für die Architektur des Osmanischen Reichs typisch sind. So wurde auch das Sursok-Museum für zeitgenössische Kunst schwer beschädigt. Hier gingen die berühmten bunten Glasfenster zu Bruch und durch das Glas wurden im Inneren auch 20 bis 30 Werke zerstört. Und die Berliner Chöre können ab heute wieder proben und bei Konzerten auftreten. Nach den heute veröffentlichten aktuellen Corona-Bestimmungen ist das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen wieder erlaubt, wenn bestimmte Regeln eingehalten werden. Danach müssen die Sänger untereinander einen Mindestabstand von 2 Metern einhalten, zum Publikum mindestens 4 Meter. Die Belüftung muss spätestens 45 Minuten vor Beginn der Probe oder Vorstellung beginnen und bis zum Ende erfolgen. Und Aufführungen und Proben dürfen nicht länger als 1 Stunde dauern. Den Besuchern wird empfohlen, ihre Masken während des Konzerts aufzubehalten.
Dore Schäfer-Nauske. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und die Informationen am Abend, unter anderem mit Reaktionen auf die SPD-Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz. Hier im Studio war Antje Allroggen. Ihnen noch einen guten Tag.